Ja, dieses Thema ist auch für gläubige Christen ein großes Problem, weil diese dunklen Gedanken durch unser ganzes Herz gehen. Ach, ich denke an so viele Situationen bei Besuchen. Ich habe so gerne Besuche gemacht und ich finde das heute das größte Versäumnis, dass wir so wenig Hausbesuche machen. Ich habe immer erlebt, in 30 Jahren Stuttgarter Innenstadt, dass nie einer sagte, ich will sie nicht. Auch wenn Leute schon jahrelang aus der Kirche ausgetreten waren. Sondern viele sagten, warum kommen sie erst jetzt? Sicher war ein Termin manchmal ungeschickt. Aber die Menschen waren in wenigen Minuten, haben sie über die großen Verzweiflungen ihres Lebens gesprochen. Und es ist eine ganz große Not, dass etwa auch die Depressionen bei uns Männern rapide zunehmen. Wenn kluge Leute sagen, man soll Schwermütige nicht mehr ein Flugzeug fliegen lassen, dann dürfte bald kein Flugzeug mehr im Himmel sein, weil die schweren Gedanken durch unseren Kopf gehen. Und darum möchte ich am Anfang ein Wort Gottes lesen. Warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Ja, unsere Gedanken, Gott kümmert sich nicht um mich und Gott weiß nicht, wie schlecht es mir geht. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Leute, junge Männer straucheln und fallen, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und jetzt leben um uns herum, in Berlin ist das gar nicht vorstellbar, bei den vielen Haushalten, unter allen Dächern schwer verzweifelte Menschen, die nicht mehr aus- und einwissen. Und wir können es aufzählen. Die Ärzte können wohl noch sagen, wenn einer keine Hoffnung hat, gibt es auch keine Heilung. Aber wie viele Kranke sind ohne Hoffnung? Und wie schlimm ist es mit den seelisch Kranken? Ich hatte in Stuttgart bei mir in der Nähe eine Frau, 50 Jahre Schwangerschaftsdepression, zum Schluss 1,5 Jahre in der Klinik, geschlossene Abteilung. Und wie ist das, wenn ein Kind stirbt? Wie furchtbar ist das, wenn eine Ehe zerbricht? Wenn aus der Liebe plötzlich diese Bitterkeit wird, du wirst nicht mehr gebraucht. Und das heilt eben nicht. Auch die Wunden einer Scheidung heilen nie, auch bei den Kindern nie. Das bleibt ein Leben lang. Wir können das jetzt alles aufzählen, wenn einer in der Firma gemobbt wird und seinen Platz verliert. Und auf einmal vollzieht sich das, dass wir sagen, ich bin enttäuscht. Das Wort ist interessant. Ich bin einer Täuschung unterlegen. Ich habe auf Menschen gebaut. Heute bei den Gesprächen dort, die wir hatten, auf dem Albert-Scholz-Platz, hat eine junge Frau zu mir gesagt, nö, ich habe gut vorgebaut. Mein Geschäft läuft gut und ich bin gesund. Und Sie wissen, wie das ist, wenn dann das sich als Täuschung entlarvt, als ein Strohhalm, auf den man sein Leben gebaut hat. Es ist ja wunderbar, wenn man gesund ist. Ich muss immer lachen, wenn ich die alten 80-Jährigen besuche und sage, man muss ja was tun für seine Gesundheit, wie wenn die anderen nichts getan hätten für ihre Gesundheit. Dummes Geschwätz. Sondern es kommt eben die Krankheit und wenn sie einen trifft, dann ist das so furchtbar, weil alles zusammenbricht und weil man nicht mehr weiter kann. Und deshalb ist das nicht auszuhalten, in dieser Hoffnungslosigkeit zu leben. Woher kommt denn die Hoffnung meines Lebens? Worauf kann ich denn bauen? Natürlich kann ich einem immer wieder Hoffnung machen, so wie die Ärzte einem Hoffnung machen, die Psychologen einem Hoffnung machen. Oder dann die Mutter sagt zum Schüler, du wirst es doch noch schaffen. So wie es der VfB Stuttgart gegenwärtig im Abstiegskampf hat. Vielleicht schaffen wir es doch noch mit der Hoffnung, die doch ein Trug ist und keine Hoffnung real ist, auf die man sich verlassen kann und auf die man gründen kann. Ich bin so froh, die Bibel ist das einzige Buch, das hat mein großer Professor der Psychologie, der Herr von Bayer in Heidelberg gesagt, kein Buch der Weltliteratur nennt die Verzweiflung des Menschen so offen und so ehrlich wie die Bibel. Und dann lesen sie die Psalmen. Ich bin ein Wurm und kein Mensch mehr. Ich bin im Sumpf und ich versinke immer tiefer, im Schlamm. Ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Ich weine nur noch und weiß nur weiter. Und Sie können die Psalmen aufschlagen, wo Sie wollen. Ehrlich wird das konstatiert, was in unserer Umwelt so geleugnet wird. Und ich bin so froh, weil das halte ich nicht für eine gute Losung, wie es manche meinen, das, was der amerikanische Präsident Obama heute für unsere Generation als Motto mitgegeben hat. Ich halte es für einen Bluff, wenn er sagt, yes, we can. Wir können es eben nicht. In unserer Kraft können wir es nicht. Wir können uns im Sterben nicht einreden, es wird alles gut. Ich kann das noch frivol auf den Lippen tragen. Und ich kann beim Schmerz nicht sagen, wenn ein Kind stirbt, ach, das ist nicht so schlimm. Ich kann es eben nicht tun, weil ich diese Seelenkraft nicht habe, weil ich so ehrlich bin in mir selber, dass ich das ertragen muss, den Schmerz. Und da gibt es ja in der Bibel, schon im Alten Testament, eine ganz andere Stimme. Plötzlich aus der ganzen großen Klage, aus dem Leid, aus dem ganzen schweren Geschehen, wo eine Sintflut über die Welt kommt und alles menschliche Leben auslöscht. Und dann später, als ein Hiob dasitzt und sich die Wunden kratzt mit einer Scherbe und seine Frau ihn noch verhöhnt, dass das gibt. Gott sei Lob und Dank habe ich eine andere Frau. Aber wir wissen, wie furchtbar das sein kann, wie die Hölle, die einen noch verspottet in seinem Glauben. Und dieser Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist eine ganz andere Ebene der Hoffnung. Das ist keine innerweltliche Hoffnung, wie wir es uns immer wieder einreden wollen, sondern das ist eine Hoffnung, die weit über die Grenzen dieser Welt hinausgeht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und ich weiß, dass ich ihn schauen werde. Welch eine große Hoffnung, welch eine große Zuversicht, die für uns da ist. Und deshalb können wir diese Hoffnung erst einüben und einstudieren. Wenn Sie mich fragen, wo ich diese Hoffnung gelernt habe, ich war dankbar. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich habe als junger Kerl mit 15, 16 Jahren mir gerne Biografien gekauft, weil mich das fasziniert hat. Und wir hatten damals schon in unserer Kinderkirche einen Leiter, so eine sehr große Kinderkirche mit 300 Kindern, ein sehr genial begabter Mann, der uns jeden Sonntag ein Lebensbild erzählt hat. Er hat erzählen können, wir sind an seinen Lippen gehangen. Und da ist mir das auf einmal groß geworden, dass gerade Menschen, die durch das Schwerste hindurchgingen, den größten Weitblick gehabt haben. Und eine Hoffnung gehabt hat, weit über diese Welt hinaus, die im Tod gar nicht erstorben ist. Nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Das bringt's doch gar nicht. An diesen Dingen hängt es nicht. Und das hat mich vor allem deshalb als junger Mensch sehr geprägt, weil ich auf einmal gemerkt habe, ich stehe in einem aussichtslosen Kampf. Und für mich gibt es ein Predigtthema, das für mich an jedem Sonntag wieder dran ist. Mit der Gottlosigkeit meines Lebens fertig zu werden. Ich habe in mir kein gutes Herz. Ich habe ein böses Herz in mir, das Gott und den Nächsten hasst. So steht es im Heidelberger Katechismus. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis. In mir, hat Jesus gesprochen, das Böse kommt nicht von außen in dein Leben, es kommt aus deinem Herzen. Wie kann ich dieses überwinden? Das kann ich nur überwinden, wenn Christus in meinem Leben, in meinem Herzen der Herr ist, wenn er mich erlöst aus den Bindungen des Bösen, der Nichtigkeit. Das ist so eine Gefahr, dass wir uns hängen an die vergänglichen Güter dieser Welt, an dieses vergehende Leben und dass wir das für wichtiger erachten als den lebendigen Gott, der mich geschaffen hat und vor dem ich einmal stehen werde. Und auf einmal wird diese Dimension so groß, die Nichtigkeit meines Lebens, die vergeht. Bei aller Schönheit, ich habe es Ihnen vorher erzählt, ich hätte es nie gedacht, wie reich der Herr unser Leben füllt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde. Und dass er uns diese Freude schenkt bis zum heutigen Tag. Und dass wir dieses Leben in Fülle genießen dürfen, noch wissen wir. Sein zerrinnendes Leben und das nur, was ich für die Ewigkeit lebe, hat Bedeutung. Und nur wenn heute etwas drin ist für die Ewigkeit, das ist so groß. Und darum ist mein erster Punkt, wo Hoffnung entsteht, in der hoffnungslosen Zeit, in der Hoffnungslosigkeit meines Lebens, in der Nichtigkeit meines Lebens. Das Erste, was mich immer fasziniert, Jesus, der hat die Nichtigkeit einer menschlichen Existenz gelebt. Meiner Nichtigkeit hat er auf sich genommen. Das ist ja ganz groß, was im Evangelium erzählt wird. Wenn wir hier nochmal in Berlin die Schönheiten des deutschen Kaisertums erlebt, der Schönheit des klassischen Berlin, wie das einmal war. Und Jesus hat nicht den Glanz und den Pomp dieser Welt gesucht, wie es im Kaiserreich noch da war. Jesus hat das Elend dieser Welt angezogen. Die Verzweifelten, die Zerbrochenen, die Hungernden, die Aussätzigen, die keine Hoffnung mehr hatten, die Depressiven. Er hat sie gesucht und an sich gebunden, die Schuldbeladenen, die mit ihrem Leben immer fertig geworden sind. Das verzeihe ich mir nie. Warum habe ich das getan? Und die nie mehr loskamen aus ihrer schrecklichen Lebensführung. Es hat bei Jesus begonnen mit der Krippe. Kein Mensch von uns ist so niedrig geboren wie er. Nicht mal ein Bett hatte er, in Windeln gewickelt. Und dann verachtet von allen Menschen. Das Schlimmste, was ihnen je in dieser Welt widerfahren kann, ist Schande. Jesus hat die Schande des Menschseins getragen. Sie haben ihm ins Gesicht gespuckt, haben sie noch nie mitgemacht. Sie haben ihn verlacht, verspottet. Du bist ein Hochstapler, bist du Gottes Sohn, so steig vom Kreuz herunter. Gehöhnt, verlacht, verspottet, das hat Jesus gewählt. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt. Wir wollen unserem Leben immer einen Glanz abgewinnen und sie wundern sich, wenn in ihrem Leben etwas von dem Lack abbröselt, da wird ihnen auf einmal Jesus ganz groß, der für uns etwas Größeres hergestellt hat. Und was war ihm denn so wichtig? Vater, nur dein Wille geschehe. Es denken ja so manche, Jesus könnte tun, was er wolle. Das kann er gar nicht. Er kann nur tun, was der Vater im Himmel will. Der Gehorsam war Jesus, das Allerwichtigste. Jesus, ich will nur dir gehorsam sein. Und selbst vor dem grausamen Schritt in die Hinrichtung am Kreuzestag, Vater, wenn es möglich ist, geht es vorüber. Nein, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann geht Jesus diesen Weg und lädt sich diesen schweren Balken auf den Rücken und lässt sie hinausführen. Zur Kreuzigung, wo sie ihm die Nägel in die Arme treiben. Das Elend deiner menschlichen Existenz hat Jesus erlitten. Nur Staub und Asche, verachtet von den Menschen, preisgegeben. Es war an diesem Tag der Hinrichtung von Jesus nur einer, der begriffen hat, was er in Jesus entdeckt. Nur einer war es. Es waren nicht seine treuesten Freunde, die haben es nicht gemerkt. Es war nicht seine Mutter, nicht die Maria Magdalena, sondern es war ein Lumpenkerl, ein Gauner, ein Verbrecher, der neben Jesus hing und der begriffen hat, dieser Jesus, der dort am Kreuz hängt, der kann mir die Tür zum Paradies aufmachen. Das ist die einzige Hoffnung meines Lebens. Und er hat begriffen, es gibt Erlösung von Schuld. Ist ja überhaupt gar nicht denkbar. In all den Religionen dieser Welt gibt es das gar nicht, dass Schuld abgenommen wird. Wie soll denn das vergeben werden können? Wie soll denn das einem Menschen vergeben werden können, wenn er einen anderen umgebracht hat? Wie soll denn das möglich sein? Wie soll denn meine Vergangenheit, die ich gar nicht mehr bewältigt habe, mir vergeben werden können? Und da merken wir auf einmal, das Schwerste, was uns belastet, ist unser Leben mit all den Taten, die an uns hängen und die uns dauernd beschäftigen. Wir können mit Gott gar keinen Frieden haben, weil wir immer wieder erinnert werden. Wir schämen uns, auch wenn wir vor Menschen so tun, als ob wir gute Menschen wären. Wir schämen uns der Dinge, die geschehen sind, wo wir ein waches Gewissen haben. Und ein Gauner hat begriffen, Jesus kann ewig selig machen, weil Jesus an meiner Stelle gebüßt hat. Das ist ein Geheimnis, ein Wunder. Es kann keiner mit seinem normalen Kopf verstehen. Und Paulus sagt, eine Torheit, ein Blödsinn, ein Ärgernis. Und so ist wahr, das Evangelium. Jesus kann Sünde vergeben und kann selig machen, glücklich. über dem, was uns Gott in seiner unbegreiflichen Gnade schenkt. Und das ist Hoffnung für mein Leben. Wie soll ich denn vor Gott treten können mit meinem Leben? Kein Mensch der Welt in all den Jahrtausenden vor uns hat je das gekonnt. Es gab noch nie einen Menschen, der durch seine Taten vor Gott, vor dem heiligen Gott bestehen kann. Doch der, der die Vergebung von Jesus begriffen hat, am Kreuz für mich gestorben. Und Gott hat dies bestätigt, und schöner kann man es ja immer nicht sagen, indem er Jesus von den Toten auferweckt. Das gibt es überhaupt nicht. Den Toten Jesus auferweckt, auferstanden. Die Jünger haben es selber nicht begriffen. Die besten Freunde waren ratlos, sie hatten Todesangst, sie haben sich eingesperrt. Und dann stand Jesus da. Jetzt können wir Jesus nicht mit unseren Augen sehen. Gott sei Lob und Dank. Aber wir können Jesus erkennen, und er kann, seitdem er auferstanden ist und gen Himmel gefahren ist, überall sein. So wie er bei denen ist, die ihm gehören in der ganzen Welt, in allen Ländern. Weil er nicht an die Raum und Zeit gebunden ist, das ist Herrliche, der auferstandene und gen Himmel gefahrene Christus. Den kann man finden und den muss man finden. Das ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben, dass ich heute weiß, er ist bei mir. Wie es der Gauner erfahren hat am Kreuz. Vergebung, das Geheimnis. Und Jesus lebt. Die Auferstehungskraft will er in mir wirken lassen. Also das Erste war mir wichtig, für mich in den Tod gegeben. Also wir sind in diesen 3 Tagen, seit wir hier sind, durch Berlin gegangen und waren wieder fasziniert. Und dann sagt meine Frau, guck mal, was da oben steht am Dom. Der Glaube ist der Sieg. Was heißt denn das? Wer Jesus vertraut, der hat gesiegt. Was auch sein mag. Wer Jesus kennt, sein Leben ihm öffnet und ihm gehört, der hat den Sieg. Wir haben vorher ein Lied gesungen von Gerhard Schnitter und seiner Frau Elisabeth. Wir sind in Degerlauer Friedhof gestanden am offenen Grab. Ich habe sein Kind beerdigt. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Weil der Glaube der Sieg ist. Da werden die vergangenen sichtbaren Dinge plötzlich unwichtig. Und ich weiß noch, wie Gerhard Schnitter sagte, jetzt machen wir eine Gebetsgemeinschaft am Grab. Wir haben mit Jesus geredet und standen in seiner Gegenwart. Und da war Trost da. Trost, unbegreiflicher Trost. Hoffnung, Zuversicht. Und wir konnten sagen, es ist nur ein Augenblick, bis wir selber hinüberziehen über diese Schwelle des Todes. Weil Jesus meine Niedrigkeit, meine Nullexistenz, meine Hinfälligkeit ertragen hat, meine Hoffnungslosigkeit und gibt mir eine ewige gewisse Hoffnung. Jetzt möchte ich noch einen zweiten Punkt anfügen. Das erste war, Jesus ging ganz tief hinunter in unsere menschliche Nichtigkeit und Finsternis und Dunkelheit. Und jetzt das Zweite, Jesus gibt uns eine ganz gewisse Zuversicht. Das Wort Hoffnung ist eigentlich ein dummes Wort, weil Sie kennen doch all die Sprichworte, hoffen und harren macht Menschen zu Narren, und das gibt es in allen Sprachen, dieses Sprichwort, weil man das ja immer wieder kennt, wie Menschen mit der Hoffnung umgehen. Das ist eine trügerische Hoffnung, eine vage Hoffnung, auf Sand gebaut und hat kein Fundament. Und darum ist das in der Bibel immer ganz anders. Ja, ich habe mich schon gefreut, dass außen an eurem Schaukasten neben dem Einladungsplakat zu diesem Abend das Wort aus dem Psalm stand. Und ihr könnt jetzt mal in der Bibel durchblättern. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, haben wir heute Mittag erlebt, wo schon geregnet, was ein Schirm ist. Und plötzlich ist man geschützt. Und dann, du bist meine Zuflucht und meine Zuversicht. Gott, du bist meine Zuversicht. Da flüchte ich mich hin. Haben Sie diese vertraute Nähe zum lebendigen Gott? Wissen Sie, den lebendigen Gott, den können wir uns gar nicht vorstellen. Dürfen wir sagen, durch Jesus Christus habe ich diese ganz vertraute Nähe, seine Liebe macht das auf einmal möglich, dass ich bei ihm bleiben kann und bei ihm ganz sicher geborgen bin in den Stürmen dieser Welt. Jetzt habe ich das vorhin schon angedeutet, dass meine Frau und ich, wir sind Leute, die noch geprägt wurden durch die großen Lieder des Glaubens. Da hat der Bürgermeister von Guben in der schrecklichen Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein Lied gedichtet. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Weißt du das so sicher? Das musst du absolut und sicher wissen. Du kannst das nur wissen, weil Jesus es zugesagt hat. Ist das wahr, was Jesus sagt? Oder hat er dich angeschmiert? Lügt er? Ist er der Betrüger? Oder ist er der, dem man glauben kann? Eine andere Lösung gibt es nicht. Entweder ist es wahr, oder ist Jesus der gerissenste Betrüger, der je da war. Er hat gesagt dir das. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, und dann darf ich an die schöne Nikolaikirche erinnern, die für uns immer wieder ein ganz großes, bewegendes Erlebnis ist. Die schönsten Lieder von Paul Gerhardt hat man ja rausgerissen. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Da hat ein Lied für Schwermütige gedichtet. Suchen Sie es in den alten Gesangbüchern, wenn Sie mit der Schwermut kämpfen müssen. Und da kommt er, wie er sagt, das, was Christus für dich erworben hat, das ist das Einzige, was dich herausholt, aus der Dunkelheit, der Traurigkeit und der Verzweiflung. Aber auch ein herrliches Adventslied. In der Welt ist alles nichtig, nichts ist, das nicht kraftlos wäre. Habe ich Hoheit, die ist flüchtig? Habe ich Reichtum, was ist mehr als ein Stücklein armer Erd? Und dann sagt er, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christ. Das ist das, was bleibt und was mein Leben groß macht und was mich füllt. Und darin will ich bleiben und mich freuen. Und dann, ach ja, das war in diesen schrecklichen Kriegstagen 1945. Wir waren evakuiert auf der Schwäbischen Alb bei der Oma. Und da hat irgendwo ein junger Familienvater, 31-jährig, auf zwei französische Kriegsgefangene, die das Regiment im Ort übernommen haben, irgendwo Steine geworfen. Es war ja an diesen chaotischen Tagen und die haben ein Standgericht gehalten und haben ihn abends um 17 Uhr auf dem Friedhof des kleinen Dörfleins erschossen. Es war eine Mordspannung. Um 17 Uhr, wir waren damals im Garten gestanden und warteten, bis wir diese Schüsse hörten. Und dann sagte uns unsere Mutter, dass dieser Mann, bevor er erschossen wurde, ein Vater von zwei kleinen Kindern, dem Pfarrer, der ihn besucht hat, mit ihm die ganzen Verse auswendig noch gesagt hat, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Die Mutter hat gesagt, ich ging damals in die erste Klasse, sie müsste alle Verse auswendig lernen. Ich danke meiner Mutter, dass sie uns gezwungen hat, das auswendig zu lernen. Sie hat uns mehr mitgegeben, als mit allen modernen pädagogischen Mitteln, die sie uns hätte mitgeben können. Diesen Schatz, Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Auch wenn nach unserem Blick in dieser Welt alles zerbricht. Hoffnung, wo alles hoffnungslos ist, wo alles verzweifelt böse aussieht, ja natürlich. Und wenn wir dann durch Berlin weitergehen und dann erinnern wir uns, dass vor 100 Jahren eine Frau da war, die war zuerst ganz schüchtern und hat sich gar nicht zugetraut, weil damals die Frauen gar keine große Bedeutung hatten in der christlichen Gemeinde. Und dann hat der China-Missionar Hudson Taylor zu ihr gesagt, wir brauchen mütterliche Frauen. Das war die Hedwig von Redern, Generalstochter. Und die hat die erste Bibelstunde für Schutzmänner in Berlin eingerichtet. Bei Bolle in der Molkerei wurde ein Raum zur Verfügung gestellt für eine Schutzmann-Bibelstunde. Und die hat das schöne Lied uns geschenkt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Also, wenn Sie mich fragen, mein ganzer Glaube geht immer noch diese herrlichen Lieder entlang. Es haben später, 1919, diese baltischen Märtyrer, die als Geiseln genommen wurden von den Bolschewiken, noch gesungen vor ihrer Hinrichtung. Und das ist so groß, wenn man so ein Zeugnis hat, auch ein Vorbild. Und da stehen wir auf einmal in dieser Kette und dürfen mit eintreten. Und das, was in den Bibelworten dann drinsteht, das Wort Gottes ist voll davon und bezeugt mir das. Und ich darf das wissen in allem, was ich habe. Das Schöne kann man es gar nicht mehr ausdrücken lassen in den Bibelworten. Da ist ein Psalm da, wo einer eigentlich mit sich selber streitet und sagt, warum leben eigentlich die gottlosen Leute so gut? Die haben Erfolg und die kriegen Bonis und die machen im Leben den großen Schnitt und die können toll leben auf großem Fuß, bis ich ins Heiligtum ging. Und was hat er im Heiligtum gesehen? Den Brandopferaltar, wo das Opfer dargebracht wurde für Gott. Und wenn ich das einmal weiß, Christus hat das Opfer für mich vollbracht, dann wusste dieser Psalmbeter, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner Hand. Das ist mit nichts aufzuwiegen, mit gar nichts in der Welt ist das aufzuwiegen, was Christus mir gibt. Der Patrick hat es vorher so schön gefragt, was mich da in der Welt fasziniert hat. Das habe ich nie erwartet, dass ich das in dieser Dichte erleben kann, in der ganzen Welt, dass Menschen einem bekennen und sagen, Jesus ist das Allergrößte, dass einem das Leute in China erzählen, die hohe Stellungen hatten und sagen, was, das ganze Sozialistische ist nur ein Traum, so wie wir es auch erlebt haben im Kommunismus, eine Enttäuschung. Christus ist das Einzige. Wie das Buddhisten sagen in Burma, sagen, das habe ich erst entdeckt, als ich Jesus fand. Das sagen viele Muslime heute im Iran. Wir haben eine ganz große Zahl von Bekehrungen gegenwärtig im Iran. Wir reden von einem 90-prozentigen Wachstum der Christen in China, weil ganz viele Muslime wach werden unter diesem schrecklichen Terror. Sie müssen wissen, dass 96% der Muslime das nicht wollen. Und wenn Sie in den Koran reingucken, sehen Sie, es steht ja alles drin mit den Gewalttaten. Dann sind sie angewidert und sagen, wo ist denn Gott? Ist das wirklich Gott? Und so sagen sie, nur der Friede, den Jesus gibt und die Freude, die Jesus gibt. Da ist ein Hunger da. Streiten Sie nie mit Muslimen über Religion, sondern bekennen Sie, was Sie in Jesus gefunden haben. Und das ist so wunderbar, dass man das wissen darf. Im Neuen Testament gibt es ein Kapitel, wo das noch ganz kurz überschrieben ist, was Glauben heißt. Für uns ist ja Glauben ein abgegriffenes Wort. Glauben. Ich glaube, morgen wird das Wetter besser oder nichts besser oder ich glaube, morgen ist ein guter Tag und so. Unser Glaube ist eine Unverbindlichkeit. Aber in der Bibel ist das was ganz anderes. In Hebräer 11, wer das heißt, es, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, an nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und was dort steht im Griechischen, kann man eigentlich übersetzen, ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Wahrscheinlich ist das die größte Armut für uns im 21. Jahrhundert, dass wir sagen, es gibt nur diese sichtbare Welt. Diese Welt der Kriege, der Unterdrückung, der Ausbeutung, der Ungerechtigkeit. Und alles andere sind Ideale, die nie realisiert werden. Aber es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit, die Jesus Christus ans Licht gebracht hat. Und dann wird das im Hebräerbrief erzählt, wie ein Abraham nicht auf das Sichtbare schaut, sondern auf den unsichtbaren Gott. Und das dürfen wir lernen, wie das vor uns die vielen getan haben. Der Mose sah nicht an die Schätze Ägyptens, sondern den Reichtum. Hoffentlich sind Sie nicht dran gebunden, auch in Ihrem eigenen Leben an diese Dinge, sondern dass Sie sagen, ich habe Christus. Ich habe Christus, wie sagt Paul Gerhardt, warum sollte ich mich denn grämen, als ihm alles weggenommen wurde? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Ich bin doch so gewiss und so fröhlich in ihm. Es war für mich sehr bewegend, als ein guter Freund von mir in Afghanistan als Entwicklungshelfer der deutschen Entwicklungshilfe der Bundesregierung ermordet wurde und ich ihn beerdigen musste. Ein Mann, der 30 Jahre als einer der besten landwirtschaftlichen Berater im Dienst der Bundesregierung in vielen Notgebieten der Welt war und dann sich dort in Afghanistan ganz beeindruckend gemüht hat, um diese Genossenschaften für Frauen aufzubauen. Ein Willi Ehret, Sohn des Bürgermeisters eines Ortes in der Nähe von Stuttgart. Und es war ungeheuer, wie die Straßen gesperrt werden mussten, wie die Leute bewegt waren. Und was sagte die Frau, eine Missionarin, die in Malawi blieb, weil die Frau nicht mit durfte, aus Sicherheitsgründen nach Afghanistan? Wir machen in der Beerdigung einen großen Tag für Jesus. Und dann haben wir gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Haben Sie diese Sicherheit Ihres Glaubens und Ihres Lebens, sonst sind Sie arm, ganz arg arm. Ich kenne keinen anderen Weg. Ich will noch mit Ihnen beten. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns das alles schenkst, gratis. Über der ganzen Verfehlung und Schuld unseres Lebens, uns mit unserem bösen Herzen, schenkst du deine ganze Liebe und Güte, absolut verlässlich. Herr, verzeih uns, wo wir das immer wieder weggestoßen haben. Und wir wollen dich aufnehmen und dir glauben. Danke, Herr. Amen.